SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Mrs. Hapgood beschloss, nicht zum Abendessen hinunterzugehen. Wie sollte sie mit diesem seltsamen Fremden anknüpfen? Sie konnte doch nicht mit einer Verneigung an seinem Tisch vorbeigehen. Bei der Vorstellung, er fühlte sich bemüßigt, sich zu ihr zu setzen, wurde ihr ganz anders. Sie konnte sich nicht zurechtlegen, wie sie ihm gegenübertreten sollte, und war überzeugt, sich beim nächsten Zusammentreffen wie eine halbwüchsige Idiotin aufzuführen. Im silbergerahmten Spiegel auf dem Schminktisch sah sie, was er sah. Das neue Gesicht, das dazu angetan war, Fremde anzuziehen. Das neue Gesicht hatte seinen Zweck erfüllt, und das Ergebnis verwirrte sie. Ungerecht war außerdem, dass Bücher sie im Stich gelassen hatten. Mrs. Hapgood hatte sich mit Lesen durch die schwierigen Phasen zweier Schwangerschaften gehangelt, durch die bedrohliche Leere des Krieges, durch all die kleinen nervlichen Belastungen ihres Alltags, und jetzt konnte sie nicht lesen. In ihrem Zustand konnte sie wohl nicht erwarten, sich ihrer üblichen Lektüre hinzugeben. Aber Colette könnte vielleicht die Lücke füllen. Colette, die Sex verströmte wie eine parfümierte Lokomotive. Oder Thriller, die eigentlich Kreuzworträtsel mit Handlung waren. Sie hatte von beidem Stapel gekauft und beide waren nutzlos. Vielleicht würde sie wieder malen. Morgen würde sie nach Tours fahren, noch mehr Kleider kaufen und einige Tuben Gouache-Farbe. Sie könnte sich die Zeit damit vertreiben, allerliebste Porträts von Warancourt zu malen. Aber erstmal stand der heutige Abend an. Sie bestellte Essen, um den Schein zu wahren, und Wein, den sie wirklich wollte. Sie würde ein schwarzes Tüllspitzen-Negligé anziehen. Nur eine Wasserstoffblondine, die von einem feisten Industriemagnaten aus einer Kleinstadt im Norden ausgehalten wurde, konnte eine solch verruchte Verkleidung mit vollem Ernst tragen. Sie war inzwischen geschickt im Schminken. Wenn man einmal aufgehört hatte, an das eigene Gesicht zu denken und das Objekt vor sich als Leinwand betrachtete, war das Bemalen ganz einfach. Sie umrahmte die Augen mit schwarzem Stift und zog sie schräg nach oben. Sie vergrößerte den Mund und malte ihn violett an. Um die Maskerade zu vervollkommnen, klemmte sie sich Strassohrringe an die Ohrläppchen, Smaragde, Diamanten und Türkise, die groß genug waren für eine Nouveau-Riche-Maharani. Mrs. Hapgood trank das erste wohltuende Glas Wein und stellte sich vor, sie warte auf ihren Liebhaber, einen bösen, unwiderstehlichen Mann, für den sie nichts als Lust empfand. Liebhaberaufführungen, fand Mrs. Hapgood, waren eigentlich ganz unterhaltsam. Das Telefon klingelte. Das war bestimmt Philip Naseby. In diesem Narrenaufzug konnte sie nicht normal mit ihm reden. Es klingelte wieder. Mrs. Hapgood wischte mit einer Serviette schnell den Lippenstift ab und meldete sich mit gedämpfter Stimme. Es war nicht Philip Naseby, sondern ihr Mann. Robert klang so nah, als befände er sich im Nebenzimmer. »Faith, wo bist du gewesen? Ich habe fast den Verstand verloren. Wie konntest du so etwas tun? Du hättest einen Autounfall haben können. Du könntest in irgendeinem lumpigen Krankenhaus in Frankreich liegen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich dich erreichen soll. Wo bist du?« »Hier«, sagte Mrs. Hapgood. »Du hast die Adresse und Telefonnummer. Mir geht es gut. Und natürlich hatte ich keinen Unfall.« »Ach, Faith.« Es war ein hilfloses Stöhnen. »Was wirft ihn derart aus der Bahn?«, fragte sie sich. »Die gestörte Routine?« »Du kannst den Leuten sagen, es sei mir nicht gut gegangen. Der Arzt habe Sonne und Ruhe verordnet. Das ist eine einleuchtende Erklärung.« »Könnten Schlangen sprechen«, dachte Mrs. Hapgood. »So würden sie klingen.« »Die Leute sind mir völlig egal, Faith. Wie kannst du nur? Es geht mir um dich. Was ist mit dir?« »Mir geht es gut.« »Um Gottes Willen, komm nach Hause. Schatz, Faith, mein Liebes. Oder lass mich zu dir kommen. Ich flehe dich an.« »Nein.« »Faith, ich beschwöre dich. Hör auf, Robert. Ich werde eine Weile hier bleiben. Du weißt, wo du mich im Notfall erreichen kannst, und ich will nicht mit dir reden.« »Wirst du mir schreiben?« Seine Stimme war die eines alten Mannes, geschlagen und erschöpft. Was gab ihm das Recht, sich so zu fühlen? Wie konnte er es wagen, Mitleid zu erheischen? »Nein«, sagte sie. »Gute Nacht.« Zitternd vor Widerwillen legte sie sich auf die Barchendecke. Sie hasste sich und ihn und die ganze banale Situation, die Vergangenheit. Was für ein Glück wäre es gewesen, zu sterben, bevor man das abscheuliche Ende erreichte, das nicht einmal die Würde besaß, ein Ende zu sein. Hätte er mich doch nur sehen können, dachte Mrs. Hapgood. Telefone mit Augen. Hätte er mich doch nur sehen können, angemalt und angezogen wie eine Hure, und gedacht, ich gehe mit Taxifahrern und schwarzen Schlagzeugern und wahllos von der Straße aufgegabelten Männern ins Bett, nehme Drogen, trinke und errege öffentliches Aufsehen. Wäre sein Stolz doch nur so mit Füßen getreten worden wie meiner. Sie schwitzte und dachte, sie würde ohnmächtig oder müsse sich übergeben. Sie hatte große Angst. Es wurde schlimmer statt besser. Sie hatte sich vor dem Hass gehütet, rigoros hatte sie ihn sich vom Leib gehalten. Sie hatte sich eingeredet, sie würde nicht hassen, denn Hass sei sinnlos und ungerecht. Wenn es Schuld zu verteilen gäbe, dann treffe sie nie eine einzige Person. Die einzige Hoffnung auf Genesung bestehe darin, zu begreifen, Ursache und Wirkung zu benennen, ein Heilmittel zu entdecken. Hass machte den Hassenden krank, nicht den Gehassten. Vergib, hatte sie gedacht, vergib, was nicht zu ändern ist. Aber sie konnte sich selbst nicht vergeben, sie konnte Robert nicht vergeben. Wenn dieser Stein der Verdammnis in ihr blieb, so hart, dass sie ihn unter dem Brustbein spürte, waren Robert und sie bedeutungslos. Dann gab es nichts, wohin sie zurückkehren konnte. »Zieh dein albernes Kleid aus«, sagte sich Mrs. Hapgood. »Trink noch einen Wein und versuch es nochmal.« Die Müdigkeit half. Sie wirkte beruhigend. Man konnte nichts dramatisieren, wenn man sich eigentlich nichts weiter wünschte, als dass jemand einen den Rücken massierte und das Licht löschte. Die Frage, an welchem Punkt sie fehlgegangen war, stellte sich nicht. Von Anfang an war sie fehlgegangen. Aber das war, ehrlich gesagt, nicht ihre Schuld. Es sei denn, sie wollte sich für ihren Charakter geißeln. Jetzt konnte sie ihren Charakter verabscheuen, aber damals war er so schlicht gewesen wie Haferflocken. Sie kannte keinen anderen, also war ihr nicht vorzuwerfen, dass sie nicht wusste, wie unzureichend Haferflocken für einen Menschen sind. Sie wurden in ihrem Elternhaus getraut. Die Kendalls waren Agnostiker, die allen Religionen mit Respekt begegneten. Robert gehörte der Kirche von England an und nahm diesen Glauben, über den er nie nachgedacht hatte, so hin. Sobald er Interesse an ihr zeigte, hatte Faith ihm von Mark erzählt und ihn gefragt, ob er es als unaufrichtig empfinde, wenn sie ein weißes Hochzeitskleid trug. Robert küsste sie, lächelte sie mit dieser wunderbaren Zärtlichkeit an und sagte, sie sei bezaubernd und werde hinreißend aussehen in Weiß. Robert, so weise, so erfahren, fuhr mit ihr auf Hochzeitsreise nach Ravello. Seine gemütvolle Frau war in Paris, Rom, Venedig oder Madrid schlecht aufgehoben. Man musste sie an ein ruhiges, romantisches Plätzchen über dem Mittelmeer entführen, im April 1938. Wilde Fräsien wuchsen an den Hängen. Robert brachte ihr bei, was sie von Mark nicht gelernt hatte. Sie verehrte ihn und glaubte, diese zarte Freude sei alles, glaubte, dies sei der ganze Zauber zwischen Mann und Frau, von dem sie so verständnislos gelesen hatte. Und da sie Robert so gern ansah, so gern umsorgte und nachts so gern in seinen Armen lag, wusste sie ohne den geringsten Zweifel, dass ihre Ehe vollkommen war, die Vereinigung von Leib und Seele. Flitterwochen sind eine besondere Zeit und sollen einzigartig sein. Sie ließ sich nicht davon entmutigen, dass der Alltag keine Fräsien an Hängen zu bieten hatte, keine Vormittage im Bett und Spaziergänge im Mondschein, die in zärtlicher, erfüllender Umarmung endeten. Sie waren nicht moralisch unzurechnungsfähig. Sie wussten sehr wohl, dass die Welt mit jedem Monat schneller in Tod und Zerstörung schlitterte. Doch solange sie können, leben die Menschen ihr Leben, weil sie müssen. Und Faith lief, entflammt für ihre friedvolle Liebe, durch London und richtete das Haus in Hanover Terrace ein, das Robert ihr zur Hochzeit geschenkt hatte. Sie war kaum damit fertig, noch nicht richtig fertig, als sie schwanger wurde. 3 Monate lang war ihr übel. Sie war angewidert von ihrer Schwäche und weinte oft. Und Robert war ein treusorgender Engel. Dann strotzte sie auf einmal vor Gesundheit und Stolz. als wäre sie die erste Frau, die je diese gewichtige Aufgabe bewältigt hatte, und Robert überhäufte sie mit Geschenken und Komplimenten. Indessen hielt Robert mit ihrer wohlwollenden Zustimmung an einigen Junggesellenritualen fest. An bestimmten Nachmittagen spielte er bis spät in einem seiner Clubs Bridge, an bestimmten Abenden speiste er in einer Männerrunde. Sie wollte ihm nichts wegnehmen. Sie wollte ihn nur bereichern und die Leerstellen füllen. Er fuhr auch auf Geschäftsreisen und kurze archäologische Exkursionen. Sie war weder einsam noch müßig. Sie hatte das Haus, das sie so forderte. Es war so groß. Und es war so wichtig, jede Ecke und jeden Winkel perfekt auszufüllen. Und sie hatte ihre Familie und ihre Freunde. Und im Sommer 1939 ihren Sohn Jonathan. Wenn sie auch nicht offen prahlte, so verströmte sie doch einen befremdlich prahlerischen Geruch. Sie war die glücklichste, seligste, verheiratete Frau, die sie kannte. Der Krieg, der die halbe Menschheit in zwei riss, gestattete ihnen, im eigenen Haus zusammenzubleiben. Robert war 40, zu alt und zu wertvoll zum Schießen und Marschieren. Die Regierung brauchte ihn. Er war mit der Beschaffung von allem betraut, was gerade benötigt wurde. Orangensaft für Kleinkinder, Frühstücksfleisch als Zugabe, Ersatzbrot für alle. Sie schloss sich auf der Stelle dem Women's Voluntary Service an. So konnte sie aufs Beste ihre mitmenschlichen Pflichten mit der Fürsorge für ihr Kind und ihren überarbeiteten Mann verbinden. Im großen Haus war niemand mehr, der aushelfen konnte, außer dem alten Kindermädchen, das zu hinfällig war für die Kriegsanstrengung, aber nicht zu hinfällig für Jonathan. Mrs. Hapgood verlegte sie alle ins Erdgeschoss und in den Keller. Dann übergab sie den ersten Stock mit Wohnzimmern und Schlafzimmern widerwillig und mit schlechtem Gewissen ob ihres Widerwillens drei jüdischen Flüchtlingsfamilien. Nicht lange und die beiden oberen Stockwerke gingen an die freien Franzosen, die dort in dicht gedrängtem Überfluss lebten. Und während der ganzen Zeit, über all die Jahre, alle Schrecken und Tragödien hinweg, litt sie, weil ihr Heim sich in ein heilloses Durcheinander verwandelt hatte. Das gestand sie niemandem. Im Gegenteil, sie war unbeirrbar höflich und so freundlich, wie man Fremden gegenüber sein konnte, die Ordnung und Sauberkeit zerstörten. Eine unheilbare Sehnsucht ihres Charakters oder aber eine unheilbare Verformung ihrer Seele. Tief innen jedoch verbarg sich ein engstirniger, engherziger Kern. Sie konnte es gar nicht erwarten, dass dieser Krieg endlich zu Ende ging, damit sie von diesen Belagerungshorden befreit würde, ihr Haus schrubben und herrichten und ihrem Leben das überschaubare Glück wiedergeben konnte. Sie wollte sich mit Robert und den Kindern einkuscheln. Sie wollte das geliebte Zentrum eines privaten Kosmos sein. Als der Frieden kam, nahm sie natürlich die aushäusigen Pflichten privilegierter Frauen wie Waisenkomitee und Krankenhauskomitee auf sich, denn schließlich musste sie ein Bild der Tapferkeit wahren. Sich selbst über ihre Motive im Unklaren lassend, nahm sie an den Ausschusssitzungen teil und zollte so irgendeinem Gott, den es zu besänftigen galt, ihren kleinen Tribut. Es wäre gefährlich, die Bedürfnisse anderer zu missachten. Es könnte sich rächen. Sie könnte damit ihre eigenen Bedürfnisse aufs Spiel setzen. »Ich glaube, ich bin einer der garstigsten Menschen, die ich kenne«, sagte sich Mrs. Hapgood. »Wie viele Frauen wohl so sind wie ich? In England muss es vor garstigen, guten Frauen nur so wimmeln.« Sie hatten ihr zweites Kind im Blitz auf London gezeugt. In einer Nacht, da der Himmel herunterkrachte und es keinen Grund zu geben schien, einen Morgen zu erwarten. Es war ihr persönlicher und möglicherweise letzter Akt der Auflehnung gegen Grausamkeit, Hass und Wahnsinn. Sie konnten nichts tun, außer ihren Glauben an die Liebe zu bekräftigen. Das jedenfalls war damals Mrs. Hapgoods Überzeugung. Welche Überzeugung Robert, zu welchem Zeitpunkt auch immer, gehabt hatte, vermochte sie nicht mehr zu sagen. Im Frühjahr 1941 platzte Mrs. Hapgoods Freiwilligenuniform aus allen Nähten, aber sie trug sie und arbeitete weiter, solange sie irgend konnte. Dann wurde Caroline geboren und der Krieg ging weiter. Der Krieg dämpfte die Liebe, aber darüber, das konnte sie wahrheitsgemäß behaupten, hatte sie sich nie beschwert. Gedämpft zu werden war das Mindeste, was einem durch den Krieg widerfahren konnte. Sie begriff eine ganze Menge über die Gräuel dieses Krieges. Die Juden auf dem Stockwerk über ihnen wussten davon. Die freien Franzosen auf dem Dachboden hatten wieder andere Kenntnisse. Sie würde sich jetzt nicht für unmenschlich erklären. Vielleicht war sie eine garstige Frau, die sich in ihrer Tugendhaftigkeit verstiegen hatte. Aber ein Ungeheuer war sie nicht. Die Dumpfheit war ihr nicht entgangen. Nie jedoch hatte sie zwischen ihnen Langeweile aufkommen sehen. Wirkte Robert irgendwann in den 24 Jahren ihrer Ehe gelangweilt, schrieb sie das seiner Arbeit zu. Nachdem er sich aus dem getäfelten Büro in der Wigmore Street zurückgezogen hatte, schrieb sie es der fehlenden Arbeit zu. Der Frieden erreichte Europa natürlich nicht, wie die Geschichtsbücher behaupten, am 8. Mai 1945. Er kam langsam, schrittweise, Tag für Tag, über Jahre. Mrs. Hapgood bezweifelte, dass er überhaupt je angekommen war. Aber Faith Hapgood wollte nicht über die Natur des Menschen nachdenken. Sie wollte ihr Heim wieder herrichten. Sie war so zielstrebig wie ein Vogel mit Geäst im Schnabel. Sie erschlich sich keine Farbe auf dem Schwarzmarkt oder kaufte den Armen Lebensmittelmarken ab. Sie mühte sich innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten, ihrer Familie erneut den Rahmen für ein schönes Leben zu schaffen. Allerdings, dachte Mrs. Hapgood, als sie die Satindecke hochzog, um die Kälte abzuwehren, die keine Satindecke abhalten konnte, mag es für alles auch eine ganz einfache Erklärung geben. Vielleicht bin ich einfach nur dumm. Und komplizierter wird es nicht. Niemand hätte sagen können, wann der Frieden oder was man so Frieden nannte, endlich kam. Vielleicht als die Fassaden, eine nach der anderen, wieder gestrichen wurden, so dass man erfrischt durch die Stadt lief, als wäre jedes Haus ein bunter Frühlingskrokus. Nach und nach musste Mrs. Hapgood schwer erschüttert erkennen, dass Unmengen von Leuten im Krieg einen Heidenspaß gehabt hatten. Die kleine Insel war überschwemmt mit Legionen fescher, ungebundener, geiler Männer, auf die einsame Frauen warteten. Man hatte sich sinnlos besoffen, weil man ja morgen starb oder wieder in die scheußliche Pflicht musste. Und wenn man Geld ausgeben konnte, warum sollte man es nicht ausgeben? Ganz benommen sah Mrs. Hapgood im Nachhinein eine verdunkelte Orgienkammer voll rammelnder Tiere vor sich, die sich amüsierten wie nie zuvor. Mrs. Hapgood fühlte sich flau, verstört und außen vor. Wären sie und Robert getrennt gewesen, sie hätten um die Sicherheit des anderen gebangt, für den Tag des Wiedersehens gebetet und treu gelebt. Anders ging es gar nicht. Viele Paare fanden nach dem Krieg nicht mehr zueinander. Zu viel Zeit und zu viele Leichen lagen zwischen ihnen. Doch mehr und mehr schien das Thema Untreue um sich zu greifen und wurde mit Witz und Würze bei Abendgesellschaften debattiert. In ihrem Elternhaus hatte sie nie derartige Unterhaltungen mitbekommen. Vor dem Krieg hatten ihre verheirateten Freunde, Männer wie Frauen, niemals auch nur angedeutet, dass sie ihre Freizeit mit außerehelichen Vergnügungen zubrachten. Mrs. Hapgood war nicht der Typ, ihrer Entrüstung öffentlich Luft zu machen. Außerdem war sie unbeteiligt. Robert und sie ging das alles nichts an. Sie liebte Robert, Robert liebte sie. Die Treue kostete sie keine Mühe. Sie war so selbstverständlich wie Atmen. Sie konnte nur annehmen, dass sie auserwählt waren, besonders gesegnet, im Gegensatz zu schwächeren Sterblichen. Ihre Ehe war im Himmel geschlossen worden. Robert und sie sahen sich einzig dem Problem gegenüber, das jedes Lebewesen betraf und das weder gefürchtet noch beklagt, sondern angenommen werden musste. Einer von ihnen würde zuerst sterben und der andere würde noch eine Weile allein weiterleben müssen. »Ach, gib's auf«, sagte sich Mrs. Hapgood. »Reicht dir nicht ein gebrochenes Herz? Musst du jetzt auch noch mit einem Hammer darauf herumhauen?« Na, jedenfalls hatte sie sich aus dem Hass in ein endloses Meer der Traurigkeit gedacht. In der Traurigkeit würde sie vielleicht ertrinken, aber das war besser, als vor Hass den Verstand zu verlieren. Sie ging in den Salon, nahm die unberührten Tabletts und spülte das Essen in der Toilette hinunter. Die Hotelangestellten mussten ja nicht unbedingt den Eindruck gewinnen, bei ihr handele es sich um einen Sonderling oder eine Säuferin. Sie wankte vor Erschöpfung. Die weiche Decke hüllte sie ein. Philip Naseby erschien nicht zum Mittagessen. Mrs. Hapgood nahm an, er mied sie, beklommen wie sie war, und das machte sie nur umso beklommener. Aber der Himmel war immer noch so durchsichtig blau, die Bäume waren üppig grüne Bouquets, die Luft schmeckte nach Sonne und roch nach brennenden Blättern. Und sie ging in den Wald und suchte nach dieser Freude, die schließlich über sie kam wie ein Gnadengeschenk. Philip Naseby stand an einen Baum gelehnt, trank aus einer Flasche und die Reste eines Picknicks hingen an seinem Pullover. »Ich habe sie gesucht«, sagte er reglos. »Es ist zu schön draußen, um bei Tisch zu sitzen. Wo sind sie gewesen?« »In Tours.« Er hatte immer noch die Angewohnheit, die sie zuvor erschreckt hätte, nun aber belustigte, lange wortlos zu starren. »Beim Friseur«, sagte er. »Sie sehen appetitlich aus.« »Genauso, französisch appetitlich. Setzen Sie sich.« Während sie seiner Aufforderung Folge leistete, fragte sie sich, welch abrupte Intimität sich dieser unberechenbare Mann als nächstes ausdenken würde. »Ich hatte eine Erleuchtung«, sagte er, »vor etwa einer halben Stunde. Sie kam über mich, wie sich das wohl für große Erleuchtungen gehört. Ich fühle mich wie einer, der plötzlich erkannt hat, wie man aus Elektronen eine Zahnpasta herstellen kann, die Tuberkulose heilt. Möchten Sie einen Schluck aus meiner Flasche?« Sie trank unbeholfen, aber froh, und kleckerte ein bisschen. Die Candles hatten nicht gelernt, aus der Flasche zu trinken. »Möchten Sie meine Erleuchtung hören?«
»Unbedingt.«
»Folgendes. Warum nicht ein bisschen Spaß haben?« Sie verschluckte sich vor Lachen und prustete Wein heraus wie ein Zerstäuber. »Das ist nicht zum Lachen. Sie sind bestimmt noch nicht auf diese Idee gekommen. Sie ist furchtbar wichtig. Haben Sie viel Spaß? Das ist ein Talent oder eine Kunst oder ein Seelenzustand, den Leute wie wir beinahe verloren haben. Wir tun angenehme Dinge, nicht wahr? Wir genießen sie entweder gar nicht oder wir tun nur so, als ob. Wir erzählen einander, das war aber wunderbar, was hatte ich für einen netten Abend und so weiter. Das ist kein Spaß, das ist routinierte Langeweile. Uns fällt nichts Besseres ein, also machen wir weiter das, was als angenehm gilt. Ich kann Theater nicht ausstehen und sehe mir ständig Vorstellungen an. Ich hasse Dinnerpartys, Golf und den schrecklichen Urlaub, den ich jedes Jahr mache, finde ich auch fürchterlich. All die angenehmen Dinge, die ich dauernd tue, gehen mir gegen den Strich. Also kam mir diese Erleuchtung. Warum nicht mal ein bisschen Spaß haben?
»Aber ja«, sagte Mrs. Hapgood. »Warum nicht? Wenn es möglich ist?
Wonach ist Ihnen wirklich?« Ihr war, als hätte er ihr den Atem verschlagen. In Wahrheit war ihr nach gar nichts. Nicht so, wie er sich das vorstellte. Wozu lebte man dann? Nur um zu tun, was von einem erwartet wurde? Nur um bequem durch ein großes Nichts zu krabbeln?
»In letzter Zeit«, sagte sie, »erst seit ungefähr letzter Woche, kaufe ich mir gern Kleider und gehe zum Friseur.«
»Bravo! Machen Sie sich nicht lustig über mich. Ich weiß, dass das armselig ist.« »Das ist nicht armselig. Das ist schön. War Ihnen währenddessen bewusst, dass es Spaß macht?«
»Ja, nach der ersten Überwindung. Aber es macht bestimmt nicht ewig Spaß, wenn man sich erst mal daran gewöhnt hat oder wenn das alles war.«
»Nein. Als einer, der praktisch vergessen hat, was Spaß ist, glaube ich, dass es eine ganze Palette geben muss. Ich habe heute jede Menge Farbtuben gekauft.« »Dann sind Sie mir weit voraus. Macht es Ihnen Spaß zu malen?«
»Ich male wie eine viktorianische Jungfer«, sagte Mrs. Hapgood schroff. »Das macht keinen Spaß. Das ist gepflegter Zeitvertreib. Es muss Spaß machen, die Farbe auf eine riesige Leinwand zu schleudern und darauf Rollschuh zu fahren und mit einem Besen zu verstreichen, sich in Farbe und Verwirrung zu wälzen und sich keinen Deut darum zu scheren.«
»Das könnten wir mal ausprobieren. Ich bin zu allem bereit.« »Schauen Sie sich gern Sehenswürdigkeiten an?«
»Kommt darauf an.«
»Ah, Sie haben stets getan, was sich gehört. Stimmt's?«
»Na, wir müssen es ausprobieren. Schließlich sind wir Anfänger. Wir könnten die kleinen, kauzigeren Chateaus in der Gegend malen und uns dabei mit Weißwein betrinken.«
»Sind Sie Maler?«
»Nein, ich bin Architekt. Und ich würde Ihnen zu gern beim Kleiderkaufen zusehen. Ich war noch nie in meinem Leben mit einer Frau in einer Boutique. Ich dachte, sowas machen nur Schwule und Franzosen.« Gut, dann machen wir beides. Gott, fühle ich mich leicht.
Es wird sie freuen zu hören, dass ich noch eine Flasche Weißwein im Bach verstaut habe. Kalt. Einen Moment. Er kehrte mit einer tropfnassen Flasche zurück, entkorkte sie fachmännisch, nahm wieder seinen Platz ein und sagte, »Hier, lehnen Sie den Kopf an meine Schulter. Das ist bequemer, weil ich fast den ganzen Baum einnehme. Die Neige für mich, eine neue Flasche für Sie. Erstmal.«
»Es ist so einfach«, dachte Mrs. Hapgood. »So wunderbar einfach. Wenn es doch ewig so weitergehen könnte.«
Aber irgendwann wurde ihnen bestimmt kalt und klamm, es wurde dunkel, es gab immer ein Später. Man musste immer weiter.
»Ich war 3 Wochen im Krankenhaus«, sagte Philip Naseby, als spräche er mit sich oder dem Buschwerk um sie herum. »Zum Glück haben sie mich nicht einkassiert, denn sie wussten nicht, dass mit meinem Kopf etwas nicht stimmt. Zum Glück war etwas mit meinem Körper. Gallensteine, eine Operation.« Der Patient, der durch einen chirurgischen Eingriff vom Übel geheilt ist, durch das er grün anlief und sich übergeben musste, wird nun für ganz und gesund erklärt, braucht jedoch Erholung. Ein sonniges, ruhiges Plätzchen, leichtes Essen, eine Weile keinen Alkohol, mein Lieber. In ein paar Wochen bist du quietschfidel, putzmunter bei der Arbeit.
Es war sehr schlau von mir, sie nicht wissen zu lassen, dass man Gallensteine nicht aus dem Gehirn entfernen kann.
Also, dachte Mrs. Hapgood. Ich bin nicht allein. Aber das habe ich auch nie angenommen. Viel eher bohrte die schmachvolle Erkenntnis, dass Millionen in genau derselben Krise gesteckt hatten, steckten und stecken würden. Man war ein Typus, keine Einzelperson. Man konnte keinen Trost aus einer außergewöhnlichen Katastrophe ziehen. Man schämte sich, weil der Typus so gewöhnlich war. Und doch blieb es die eigene Krise.
»Habe ich Sie richtig verstanden?«, fragte Philip Naseby. »Sagten Sie, Sie entdeckten gerade den Spaß an Kleidern und Haarschneidern?«
»Ja.«
»Aber wie interessant. Warum sollte etwas, das Sie immer getan haben, auf einmal Spaß machen?«
»Nicht immer. Nie. Wenn ich etwas zum Anziehen brauchte, habe ich es mir grundsätzlich im selben Geschäft gekauft, was ungefähr so aufregend war wie Kartoffeln zu kaufen oder Seife. Und zum Friseur bin ich gar nicht gegangen.
Das heißt, Sie haben sich innerhalb einer Woche neu erfunden.«
»Ja.« Und er hätte nicht im Traum daran gedacht, der anderen Mrs. Hapgood vorzuschlagen, sie solle doch den Kopf an seine Schulter lehnen und aus der Flasche trinken. Sie waren ganz sicher kein altes, buckliges Weib. Aber wie haben Sie ausgesehen? Ich kann sie mir gar nicht anders vorstellen.
»Ich sah sauber und anständig aus.«
»Sie sind mir eine. Meinen Sie, jetzt sehen Sie ungewaschen und kriminell aus?«
»Appetitlich, das sagte ich bereits.« »Fühlen Sie sich denn auch anders? Ich meine, das Äußere zu verändern, hilft das innen?«
»Manchmal.«
»Inwiefern?«
»Manchmal«, sagte Mrs. Hapgood scheu, entsetzt über die Art, wie sie mit diesem Mann sprach, »aber was macht es schon, was sie sagte?« »Fühle ich mich wie ein loses Mädchen in Ausbildung.«
Er lachte laut auf und nahm sie mitsamt der Flasche in den Arm. »Ach, ich mag sie, wirklich ehrlich. Das mit der Ausbildung ist so charmant.«
Er ließ sie los. Sie fühlte sich herrlich, leicht beschwipst, jung, zierlich und ansprechend.
»Ich war 10 Jahre mit einem echten, geübten, man könnte sogar sagen, fertig ausgebildeten losen Mädchen verheiratet«, verkündete Philip Naseby. »Und ich versichere Ihnen, die Profi-Version ist das Langweiligste, was es gibt.«
Mrs. Hapgood wurde auf einen Schlag nüchtern. Das sah allmählich nach einer irrsinnigen Variante der Reise nach Jerusalem aus.
»Tat es weh?«, fragte sie, »als Sie es herausfanden.«
»So lange her. Und ich habe es gleich herausgefunden.«
»Ja, hat es wohl.«
»Den niederen Instinkten, um ehrlich zu sein. Dass die Eitelkeit und die sogenannten Ideale und was weiß ich eins draufkriegen.«
»Danach nicht mehr. Ich habe zu spät geheiratet, erst nach dem Krieg. Sie war 18 Jahre jünger. Man muss rechtschaffen wahnsinnig sein, um so anzufangen. Sehr hübsch, hilflos. Ich sah mich als ihren starken Beschützer. Mir wird ganz schlecht bei der Erinnerung an mich selbst. Ich muss ziemlich albern ausgesehen haben.«
Sie müssen es nicht erzählen, wenn Ihnen davon schlecht wird.
Nein, es gefällt mir. Ich habe noch nie jemandem davon erzählt. Man heult den Menschen ja nicht so gern die Ohren voll, weil die eigene Frau in jeder freien Minute mit jedem ins Bett geht. Hätte ich genug Verstand und genug Mumm gehabt, wäre ich gleich zu Anfang weggelaufen. Aber das Komische ist, Molly war tatsächlich hilflos. Ihre Techtelmechtel brachten sie nie weiter. Sie wurde immer fallen gelassen. Sie versaute es, kriegte es mit der Angst, und ich musste hinter ihr aufwischen. Aber irgendwann hat sie es dann doch geschafft und sich einen an Land gezogen, der 4-mal so reich war wie ich, und weg war sie.
»Eine Erleichterung?«, fragte Mrs. Hapgood leise. Er sah wirklich krank und bleich aus, und obwohl seine Arme, die sie in der unerwarteten Umarmung umfangen hatten, kräftig waren, fühlten sie sich an wie dünne Taue.
Allerdings.
Obwohl das Ende der Gipfel an Schäbigkeit war. Anwälte mit Listen. Dieser Stuhl gehört mir, der Tisch gehört dir. Ich habe ihr selbstverständlich alles überlassen. Das hatte ich sowieso vorgehabt. Sonst hätte ich alles auf die Straße geworfen.
Können Sie sich vorstellen, dass Menschen sich um Kleinkram rangeln, wenn sie sich scheiden lassen? Als wollten sie sich am Leichengeruch festhalten.
Ich zog ins Connacht. Sie kam nicht einmal in die Nähe. Das Connacht ist für sie so etwas wie eine Seniorenherberge. Herrlich, in einem Hotelzimmer zu wohnen, das einem nichts bedeutet, einem nicht ähnelt, niemand anders ähnelt. Dann ging ich ins Krankenhaus, zurück ins Hotel, dann hierher. Sauber wie der Blitz, frei wie ein Vogel.
»Da kommen die Gallensteine her, nicht wahr, die sich nicht entfernen lassen?«, fragte Mrs. Hapgood. Jede Frage war indiskret und, schlimmer vielleicht, unfreundlich. Aber sie musste es wissen, für sich.
»Was? Von meiner Frau? Von meinen 10 Jahren mit einer wohlerzogenen Nymphomanin? Der schicken kommerziellen Scheidung?
Vielleicht. Teilweise.
Obwohl mich nur der Stil dieser Scheidung getroffen hat. Sie selbst habe ich gewiss nicht bedauert. Nein, es muss viel mehr sein als Molly und älter und wichtiger für mich. Sonst hätten sie sich doch inzwischen aufgelöst.«
»Ich weiß nicht. Ich weiß gar nichts.«
»Schon gut. Ich auch nicht.«
»Ich missbrauche sie, Faith. Das ist so abstoßend, als würde man sich in jemandes Schoß übergeben.«
»Aber nein«, rief Mrs. Hapgood, »reden Sie nicht so. Das haben wir doch bisher auch nicht getan. Fangen wir gar nicht erst damit an.«
»Gut.«
Er nahm ihr die Flasche ab, sah genau auf ihre Hand und küsste sie.
»Gut. Einverstanden.«
»Bekommen Sie einen kalten Hintern? Sollen wir zum Tee nach Azay-le-Rideau fahren? Das Chateau ist ein Traum. Eigentlich das Werk einer Frau, obwohl es offiziell ihrem Mann zugeschrieben wird. Ich habe nie herausfinden können, ob sie darin glücklich war, aber die Geschichte lässt ja auch immer das Wichtigste aus.«
Er war nach Paris geflogen und hatte die Bahn nach Tours genommen. Sie würden also mit Mrs. Hapgoods Lancia fahren. Er bestand darauf zu fahren, da es seinen männlichen Stolz verletzt hätte, von einer Frau chauffiert zu werden, und außerdem führen 9 von 10 Männern besser als Frauen. Mrs. Hapgood fand es köstlich, so behandelt zu werden. Sie war nur zu bereit, Kompetenz und Steuer abzugeben. Robert fuhr nicht gern, also fuhr sie ihn, wie üblich, stolz auf ihre Tüchtigkeit. Sie sprachen nicht auf der schmalen Landstraße. Sie betrachteten die grüne Welt, und Mrs. Hapgood staunte über dieses entspannte Schweigen. Selbst allein mit Robert hatte es auf ihren gelegentlichen Ausflügen Gespräche gegeben, oder besser, kleine Redeblasen. »Sieh dir das an. Ach, wie hübsch. Ich glaube, es ist die nächste rechts. Nein, jetzt noch über 30 Kilometer. Meine Güte, wie die fahren, diese Ausländer.« Kontaktgeplauder. Mühelos, aber unentwegt. Um was abzuwehren? Stille, entspannt, aber leer. Sie war die Hauptquelle des Geplauders. Hatte sie mit ihren kleinen Schwätzchen, mit denen sie Robert Antworten abluchste, jede Fahrt verdorben? Glanz mit Banalitäten weggewischt, Ruhe verhindert, Gefühlen die Chance zum Wachsen verwehrt? Sie trug immer die Verantwortung. Das war es. Sie hielt immer irgendetwas am Laufen. Was für eine schreckliche Frau. Sie hätte sich verachtet, wenn sie sich begegnet wäre. Roberts Höflichkeit war wohl wie Betonstahl, etwas, das er als Rüstung benutzte. Er war bestimmt oft halb verrückt geworden vor Langeweile. Er hätte sie anschreien sollen, sie schlagen sollen, ihr befehlen sollen, nicht immer die perfekte Ehefrau zu sein, sondern eine Frau zu werden. Mrs. Hapgood schauderte.
»Was ist?«
fragte Philip Naseby, ohne den Blick von der Straße zu wenden. »Ich habe über mich nachgedacht.«
»So abscheulich können Sie unmöglich sein.«
»Sie wissen ja gar nichts über mich.«
»Nicht über Ihr Leben. Das will ich, glaube ich, auch nicht.
Ich weiß, das ist idiotisch, aber ich könnte einfach nicht umhin, auf den Mann eifersüchtig zu sein, der Sie unglücklich gemacht hat.«
»Woher wissen Sie, dass es sich um einen Mann handelt?«
Schnell wandte er den Kopf und lächelte sie an.
»Sie überraschen mich wirklich, was Sie so von sich geben. Sie glauben doch nicht im Ernst, ich würde annehmen, dass Sie über den Kalten Krieg verzweifeln.
Woher ich weiß, dass es sich um einen Mann handelt? Weil Sie ausgesprochen Frau sind. Was sollte es sonst sein?«
»Sie wissen nichts über mich«, wiederholte sie.
»Einspruch. Ich weiß, wie Sie jetzt sind. Und auch wenn Sie, wie Sie sagen, Ihr Äußeres innerhalb einer Woche verändert haben, ist das mit dem Inneren niemals so zu schaffen. Und Sie sind nicht abscheulich.«
»Jetzt?« fragte sie dumpf.
»Aber wie bin ich denn?«
Sie wusste es nicht.
Ihr ging erst allmählich auf, wie sie gewesen war und offenbar immer noch war. Denn die Seele konnte man doch in der Tat nicht wie Haare färben.
»Rührend sind Sie. Und fürchterlich verletzt und einsam. Und die Ausbildung zum losen Mädchen werden Sie nie abschließen. Und Sie haben keine Ahnung, was für ein faszinierendes Gesicht Sie haben. Dieses wunderbare französische Make-up, so weich und verführerisch und abgeklärt, über das alles, was Sie denken und fühlen, wie der Blitz herüberhuscht, als wären Sie 15 und zum ersten Mal allein unterwegs.«
Mrs. Hapgood wandte sich ab und starrte auf die tiefgrüne Schleife des Indre. Er hatte Mitleid mit ihr. Zu mehr brachte sie es nicht, trotz Lidschatten, Push-Up-BH und kastanienbrauner Mähne.
»Hören Sie, Faith, wenn es nach mir ginge, würde ich auf die Bremse treten, die Straße blockieren und Sie küssen. Das tue ich bloß nicht, weil es zu früh ist. Sie würden mir nicht glauben.«
»Nein.«
»Gut, abwarten. Und schaudern Sie nicht wieder und hören Sie auf, sich so zuzusetzen. Wir sind fast da.«
Arm in Arm liefen sie über die kleine Holzbrücke und vor ihnen tauchte das Chateau auf. Sonnenwarmer Stein, fragil, feminin, für die Ewigkeit gebaut und ein heiteres Gemüt. Nahebei lauschte ein deutsches Pärchen andächtig einer kastenförmigen Maschine, die sie über die Geschichte des Schlosses aufklärte.
»Für 100 Francs«, sagte Philip Naseby, »alle wesentlichen Fakten in allen Sprachen außer Japanisch. Und ohne einen Führer, ohne die Meute, kommt man nicht hinein. Also kommen wir nicht hinein. Aber das Beste sind sowieso die Schmuckfenster und die Treppen dahinter und der Blick von überall her.«
Er führte sie an der Hand über den Kiesweg zu einer Bank unter einer gewaltigen Rotbuche. Mrs. Hapgood seufzte. Sie fand keine Worte für diese Wonne. Das Chateau sah von jeder Seite anders aus, und drumherum floss ein schmaler, sanft mit Gras bedeckter Fluss. Die große Edelfrau, die diese Schönheit erschaffen hatte, musste auch die Bäume gepflanzt haben, so alt waren sie, so behutsam platziert.
»Aber dies ist Frieden«, dachte Mrs. Hapgood, »von Dankbarkeit erfüllt zu sein, vollkommen ausgefüllt, ohne Raum für irgendetwas anderes.«
»Philip«, sagte sie.
»Danke.«
Und da sah sie sein Gesicht, starr vor Traurigkeit.
»Es will mir einfach nicht in den Kopf«, sagte er. »Man kann hinfahren, wo man will in Europa und wunderschöne Häuser finden. Es würde ein ganzes Leben kosten, sie alle zu sehen. Keins ist wie das andere. Alle haben ihre eigene Aura. Und was machen wir? Heutzutage ist man ein Genie, wenn man eine neue Methode erfindet, Chrom oder Bronze auf einen der endlosen Beton-Glasblöcke zu pfropfen. Ich bin ein erfolgreicher Architekt, Faith. Wir ruinieren das Antlitz der Welt. Und die Welt sieht allmählich überall gleich aus. Und die Menschen sind zufrieden mit unserer Arbeit und zahlen uns hohe Summen, statt uns an Laternenpfählen aufzuknüpfen. Unser Verstand besteht bestimmt aus kleinen Plastikschnecken.«
Sie konnte ihn nicht aufheitern, denn auch sie verabscheute diese hoch aufragenden Wabentürme, die sich über der Londoner Skyline erhoben.
»Das ist unsere Zeit«, sagte Mrs. Hapgood. »Zu viele Menschen. Alles kostet so viel, wird schneller, automatischer.«
»Meine einzige Hoffnung ist, dass alles, was wir bauen, in sich zusammenfällt, was wahrscheinlich auch geschehen wird, einfach weil es so schäbig ist. Und dass es irgendwann wieder eine Menschheit mit echtem Verstand gibt, deren Bauten schön und langlebig sind.«
»Hassen Sie Ihre Arbeit, Philipp?«
»Ich war sehr ehrgeizig in jungen Jahren. Ich habe in meinem Leben nur gearbeitet und im Krieg eine Reihe höllisch lauter Maschinengewehre befehligt. Ich bin fast 49. Wenn ich nicht einem nuklearen Holocaust zum Opfer falle oder von einem Bus überfahren werde, lebe ich voraussichtlich noch 20 Jahre. Irgendetwas muss ich machen. Und etwas anderes fällt mir nicht ein. Die Meisterwerke der Toten zu kopieren, würde mir gefallen, wenn irgendjemand es wünschte oder gebrauchen könnte. Aber Sie wissen, auch das haut nicht hin. All unseren Mitteln und Methoden zum Trotz sehen auch die Kopien schäbig aus. Das muss von innen kommen.«
»Ich bin älter als er«, dachte Mrs. Hapgood und spürte, wie es ihr heiß den Nacken hinauflief, als hätte man sie bei einem beschämenden Diebstahl erwischt. Es war fürchterlich. Sie hatte darüber gelesen. Die ungebundene Frau, die auf Beutezug den jüngeren Mann erjagt. Sie hatte nicht gejagt, das traf nicht zu.
»Es muss eine Lösung geben«, murmelte Mrs. Hapgood und wusste nicht recht, ob für sie beide oder für die moderne Architektur.
»Ja, vielleicht. Nur, wenn es eine gäbe, wäre doch wohl inzwischen jemand darauf gekommen, oder?«
»Kommen Sie, meine Schöne, wir gehen ums andere Ende herum und dann zum Tee.«